Letzte Woche haben wir schon ganz viel gute und wichtige Informationen von der Gesundheitsberaterin Christine Fredriksen bekommen. Und hier geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews. Und wie du vielleicht schon weißt, geht es in diesem Podcast rund um das Thema MECFS, das chronische Erschöpfungssyndrom. Und übrigens gibt es ja nicht nur diesen Podcast, sondern auch die dazugehörende Webseite www.fasynation.de. Und dort gibt es ja auch ganz viele Artikel zusätzlich zu diesem Podcast. Und was wir auch machen möchten, ist, dass wir diese Interviews, die ich hier aufnehme, dass wir die nochmal verschriftlichen. Nun ist es so, dass mir momentan die Kraft fehlt und anderen auch, die das gerne machen würden, aber es kristallisieren sich da doch einige heraus, die das gerne machen möchten. Und so ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass du eben auch zu diesem Interview einen entsprechenden Artikel findest, wo du dann alles nochmal gut nachlesen kannst. Also vielleicht ist dieser Artikel ja schon online, wenn du diese Episode später einmal hörst oder sonst vielleicht in ein paar Wochen. Also wir sprachen letzte Woche über Erreger, dass Erreger ja eine große Rolle spielen, wenn es um das chronische Erschöpfungssyndrom geht, dass viele von uns ja richtig viele Erreger im Körper haben oder eben ein Erreger und davon ganz viel, also eine hohe Belastung. Und was kann man dagegen tun? Und da hat Christine von der Ist-Diagnose gesprochen, die auch gleichzeitig eine Ist-Therapie beinhaltet. Und jetzt geht es weiter mit einer zweiten Therapieform.
Ich würde gerne noch eine andere Therapie wenigstens auch nennen, weil ja, sie auch toll ist und weil es da auch noch mehr Therapeuten, weil die Ist-Therapeuten sind nicht so flächendeckend gestreut. Und okay, es gibt noch die Mikroimmuntherapie und das ist auch was ganz, ganz Tolles. Das setzt ein kleines bisschen anders an, also das setzt direkt am Immunsystem an und guckt, in welche Richtung ist das Immunsystem fehlgeleitet, also hat man eher eine TH1 oder eine TH2-Dominanz, denn dass das Immunsystem fehlgeleitet ist, ist immer so bei chronischen Infektionen. Übrigens auch bei Krebs ganz oft. Die Mikroimmuntherapie ist auch ganz toll bei Krebs.
Okay.
Und dann behandeln sie mit homöopathisch aufbereiteten Mikrozytokinen. Also auch nur so ganz kleine Impulse, so Immunbotenstoffe, die dann das Immunsystem in die richtige Richtung lenken und auch auf die richtigen Erreger hindeuten. Und das war das, was ich zuerst gemacht hatte, die Mikroimmuntherapie. Und da habe ich EBV und Zostervirus behandelt. Und das Zostervirus bin ich wirklich innerhalb, also ich hatte 7 Monate lang diese halbseitige Gesichtslähmung, die ich hatte, die kam vom Zostervirus. Also das ist ja die Gürtelrose, ne?
Ja.
Und das war ich nach 2 Wochen los mit den Mitteln. Das war so unfassbar. Also es ist auch was ganz Tolles. EBV ist dann hinterher nochmal wiedergekommen und die Borrelien, da hatte damals die Mikroimmuntherapie noch nichts gegen. Deswegen war dann die Ist-Therapie bei mir, da hat dann nochmal so das große Ding. Aber trotzdem bin ich immer noch von der Mikroimmuntherapie überzeugt und finde sie ganz toll. Und vielleicht ist es auch so, dass bei dem einen eher das eine und bei dem anderen eher das andere. Also wenn es wirklich klar umrissen ist, Erreger, dann ist die Ist-Therapie schon wirklich richtig klasse. Wenn man einfach echt ein am Boden liegendes Immunsystem hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Mikroimmuntherapie da eventuell sogar besser ist.
Okay, gibt es da auch eine Diagnose erstmal, dass man guckt, was ist da jetzt das Problem oder ist eigentlich egal? Man nimmt fast die gleichen homöopathischen Mittel.
Nein, es gibt die gucken den Immunstatus im Blut an, aber das ist eine besondere Untersuchung, die in Brüssel gemacht wird, nach Glady. Und da passiert auch die Ausbildung der Therapeuten. Und da sehen die dann ganz genau, wie das Immunsystem dasteht und auch, wie gut die Heilungschancen sind. Ne? Also diese sogenannten Kathedralenbildung. Also ich habe die Ausbildung selber nicht gemacht. Ich kenne mich da jetzt zwar natürlich so ein bisschen mit aus, aber das sollen Spezialisten machen. Die können dann sehen, welche Erreger spielen da eine Rolle und in welche Richtung ist das Immunsystem fehlgeleitet und auch, wie lang wird der Weg sein? Das können die antizipieren, weil sie eben sehen können, liegt das Immunsystem schon völlig brach oder hat es ganz gute, immer noch so Selbstheilungskräfte.
Ah, das hört sich ja spannend an, ja. Ah, das gibt Hoffnung, dass es solche Möglichkeiten gibt, ne?
Ja, es ist
Ja.
wirklich toll. Also es ist ganz toll und auch tolle Therapeuten. Und da ist die Webseite www.megemiet.org, also Martha Emil, Gustav Emil, Martha Ida Theodor.org.
Ja,
Ja, da findet man auch
Megemed.org, ja.
Megemiet. Und die haben, glaube ich, auch, also auch in Österreich, Schweiz, wesentlich mehr Therapeuten, sogar Italien und so, als ich weiß ja nicht, wie weit deine Hörer so verstreut sind, aber wenn man keinen Ist-Therapeuten in der Nähe findet, also zum Ist-Therapeuten lohnt sich auch eine Fahrt von 2 Stunden, wenn man jemanden hat, der einen fährt, weil man da ja nicht zur Behandlung hin muss, bei der Mikroimmuntherapie auch nicht. Aber wenn es jetzt wirklich so endlos weit ist, dann ist es einfach auch toll, diese Mikroimmuntherapie zu haben, weil die sind, da gibt es viel mehr Therapeuten.
Okay, ja. Ja, klasse. Jetzt habe ich also zwei Adressen, die ich mir angucken kann, zwei Diagnosen bzw. Therapiemöglichkeiten, die Ist-Therapie und die Mikroimmuntherapie, um diesen großen Baustein Erreger mir mal anzugehen, ne?
Ja, genau.
Ah, super. Da hast du uns echt gute Informationen weitergegeben. Vielen Dank dafür.
Sehr schön, freut mich.
Wenn wir dann uns das Thema Entgiftung angucken, gibt es da irgendwas Praktisches, irgendwas Konkretes, was du uns mit an die Hand geben kannst? Oder wäre das eine Sache, die sowieso erst viel später kommt? Aber wie wir das im Vorfeld ja gesagt haben, glaube ich nicht, ne? Sondern man kann es ja parallel machen,
Genau, du
wenn man
kannst auch diese
Entgiftung hat.
Herzhammerreaktion abschwächen, wenn du dann schon wenigstens ein Bindemittel nimmst. Also wenn du magst, würde ich gerne ein bisschen ausholen, wenn das für dich okay ist.
Ja, ist in Ordnung.
Auch wenn wir
Ja,
noch.
dann mach. Das lohnt sich ja unbedingt, ja.
Also, es gibt auf der einen Seite fettlösliche Gifte, es gibt wasserlösliche Gifte und es gibt gasförmige Gifte. Und die fettlöslichen Gifte sind sicherlich das größte Problem. Das sind diese Umweltgifte, also die Schwermetalle, Quecksilber, Blei, auch Leichtmetall, Aluminium, andere Gifte, Arsen und Wismut und ich weiß, Cadmium und also was wir nicht alles an Giften einsammeln in dieser Umwelt, in dieser toxischen Umwelt. Und die fettlöslichen Gifte müssen immer über Leber und Darm ausgeschieden werden. Das heißt, also Leberdarm sind wirklich die zentralen Organe, wenn es um diese fettlöslichen Gifte geht. Bei den wasserlöslichen Giften, die müssen über Niere, Blase ausgeschieden werden, die binden an Salz und dafür braucht der Körper Jod. Also mit Jod kann man das toll machen. Kann ich kurz auch ansprechen, aber das ist bei manchen Leuten ist es das große Thema, aber bei den meisten Leuten sind es die fettlöslichen. Und die
Okay, ja.
gasförmigen husten wir ab. So. Also ich würde mich gerne auf die fettlöslichen konzentrieren und da ist es wichtig, dass man die Leber unterstützt. Und die ist aber leider oft ein Engpass, weil nämlich die ganzen Herpesviren, also Epstein-Barr-Virus, Varicella-Zoster, Humanes Herpesvirus 6, Zytomegalie, diese ganzen bösen chronischen Erreger, die uns umhauen können und die diese chronische Erschöpfung erzeugen können, die sitzen alle auf der Leber. Und damit ist die Leber schon mal, also da entgiftet die nicht mehr viel. Also man sagt ja auch, der Schmerz der Leber ist die Erschöpfung. Das heißt, ganz viel Erschöpfung kommt sicherlich von der trägen Leber. Und da ist es einfach wichtig, dass man die Leber unterstützt. Und die Leberentgiftung passiert in 3 Phasen. In der ersten Leberentgiftungsphase werden die Gifte aktiviert. Dadurch werden sie aber noch giftiger. In der zweiten Leberentgiftungsphase werden die Gifte an Transportproteine gebunden. Und in der dritten Leberentgiftungsphase werden sie dann aus der Leber ausgeschieden in den Darm. Der Darm ist dann quasi die 4. Phase. Und wenn du jetzt vorne Gifte aktivieren würdest in Phase 1 und die dann hinten nicht rauskommen, dann würde es zur Rückvergiftung kommen.
Absolut, ne? Ja,
Genau.
genau.
Und das ist der Grund, warum Entgiftung so oft schief geht. Weil einfach diese ganzen Mittel wie Alpha-Liponsäure oder so, die halt vorne die Leberentgiftungsphase 1 unterstützen, die werden von Anfang an gegeben. Und wer eine Entgiftungsschwäche hat und eine total vollsitzende Leber und träge wegen Erregern und so, der schafft das nicht. Und dann geht es voll nach hinten los, so wie es bei mir übrigens auch war. Ich hatte einen Therapeuten auch voll abgeschossen, eine Therapeutin. Und deswegen bin ich der Meinung, die wir so eine chronische Erkrankung haben, wir müssen uns auskennen mit der Entgiftung. Wir müssen wissen, was in unserem Körper passiert. Und keiner kann uns sagen, in welchem Tempo wir zu entgiften haben. Das können wir nur selber steuern. Und das ist ganz wichtig, dass man da genug Selbstbewusstsein hat und wenn man es mit einem Therapeuten macht, dass man sich immer durchsetzt und immer auf sein Gefühl hört.
Also ein Körpergefühl ist dabei sehr wichtig, dass ich selber reinspüre. Okay. Mhm.
Dann unterstützt man diese Phasen rückwärts, damit auch ganz sichergestellt ist, dass die Gifte überhaupt rauskommen, bevor man vorne irgendwas aktiviert. Und das heißt, im Darm sollte immer irgendein Bindemittel sein. Ich bin übrigens ein großer Fan von Anthony William. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder darüber gesprochen hast. Also,
der kam schon mal in einem Interview hier vor auch. Ja. Da haben wir dann auch auf chronisch ehrlich hingewiesen, weil die Priscilla auch ganz viel mit Anthony Williams arbeitet, also mit seinen Büchern.
Mhm. Genau, also ich bin auch ein großer Fan von diesen Entgiftungssäften. Genau, also aber, und Anthony William empfiehlt das hawaiianische Spirulina. Da bin ich mittlerweile auch zu übergegangen. Ich habe damals Zeolit genommen, das hat mir auch tolle Dienste geleistet. Einige Leute haben aber Probleme damit, weil es bei manchen Leuten zu Verstopfung führt. Insofern, Spirulina hat viele Nährstoffe, eigentlich ist das super. Also es gibt eigentlich bei allem was Positives und was Negatives, außer bei Spirulina, das hat eigentlich nur positive Eigenschaften. Insofern empfehle ich quasi nur noch das. Chlorella hat den Nachteil, dass es nicht sicher bindet. Es kann auf dem Weg durch den Körper die Gifte auch mal wieder verlieren.
Okay.
Wir schwören ja auf Chlorella und ich bin aber ein großer Spirulina-Fan. Ich habe es auch am eigenen Leib gespürt. Also Chlorella ging bei mir auch gar nicht.
Also das, was du jetzt sagst, die hawaiianischen Spirulina genommen, Chlorella ist jetzt nicht so hilfreich. Das ist alles für den Punkt 2, die Transportproteine oder die Gifte an die Transportproteine binden.
Nee, das ist alles noch für den Punkt 1. Also wir haben ja eigentlich 4 Schritte, ne? Und ich bin noch beim Darm. Also Gifte im Darm binden, damit sie sicher ausgeschieden werden können und nicht über die Darmschleimhaut rückresorbiert werden.
Und dafür nehme ich eben diese Mittel.
Und dafür würde ich eben Spirulina nehmen oder wenn man Spirulina nicht verträgt, weil also Menschen mit einer Histaminintoleranz haben manchmal Probleme mit getrockneten Algen, dann wäre Zeolit oder Zeolit ist dann meistens das, was am besten funktioniert.
Okay, ja.
Aber ansonsten wäre Spirulina mein Favorit. Und so, dann hast du im Darm schon mal ein Bindemittel, das würde ich dann auch 2-3 Mal täglich nehmen, damit da immer was ist. Das heißt, wenn Gifte in den Darm kommen, dass die Darmschleimhaut gar nicht auf die Idee kommt, das wieder rückzuresorbieren ins Blut, weil der Darm kann nicht unterscheiden zwischen Nährstoff und Gift. Weil viele Gifte sind ja auch eigentlich, also Kupfer zum Beispiel, ne, ist ein Nährstoff, aber industrielles Kupfer ist natürlich auch ein Gift. Oder also, ne, insofern, das ist ganz wichtig, dass man diese Schwermetalle da bindet. So, dann hat man schon mal sichergestellt, es kommt nicht zur Rückresorption. Und dann als nächsten Schritt würde ich die Ausscheidung der Gifte aus der Leber, also die Leberentgiftungsphase 3, unterstützen. Und da kommt zum Beispiel von Anthony William das Zitronenwasser und der Stangenselleriesaft ins Spiel.
Zitronenwasser und Stangensellerie, ja.
Alle finden es doof, es ist teuer, es macht Arbeit, es schmeckt nicht lecker, aber ich sag dir, es ist in meinen Augen eines der besten Mittel, um so eine träge Leber frei zu pusten. Also es lohnt sich. Es lohnt sich, sich auf diesen blöden Selleriesaft einzulassen.
Und das ist eben kein Smoothie, sondern das ist wirklich Saft.
Genau.
Das heißt, Sellerie wird entsaftet.
Ja, genau. Wenn du möchtest, ich habe so einen Blogartikel darüber geschrieben, über diese 3 Entgiftungssäfte. Also dann gibt es noch einen Heavy Metal Detox Smoothie, das wäre das dritte, mit Rezept und auch, worauf man achten soll. Also wenn du möchtest, kann ich dir da auch
den Link. Oh ja, sehr gut. Das packen wir dann mit hier in die Notizen. Wenn du uns das zuschickst, packen wir das hier rein. Mhm.
Genau, also das und dann gibt es was ganz Tolles, um so eine träge Leber zu entstauen, also da diese Leberentgiftungsphase 3 zu unterstützen, das ist das Mittel Taurin. Taurin ist nicht direkt eine Aminosäure, ist eher ein Aminosäuremetabolit und wirkt ganz toll auf Lebergalle. Und ist ja auch übrigens das, was, also ist auch so ein Gehirnbooster, ne? Ist ja auch das, was in Red Bull ein auch fit macht, so, aber es ist keine Droge, es ist wirklich eine körpereigene, also eine Substanz, die man dem Körper zuführen muss, die der Körper braucht und die eben ganz toll hilft, die Leber zu unterstützen, zu entlasten.
Also das Mittel Taurin, das kann man auch wahrscheinlich irgendwo im Internet bestellen.
Genau. Da gibt es ja viele, also diese Aminosäuren, da findest du ja an jeder Ecke, das sind ja dann so hundertprozentige Pulver, also das ist auch egal, wo man es kauft. Mhm. Also ein ganz toller Versand für diese ganzen Entgiftungsmittel ist Hauer Naturprodukte. Das wird von einem Apotheker geführt und seine Frau ist Ärztin, Frau Dr. Teuerkauf, die da sich gut mit der Entgiftung auskennt und das also da das ist eine gute Quelle, aber das gibt es auch woanders bei Sunday oder sonst wo. Genau, so. Dann war das überhaupt okay, dass ich hier irgendwelche Shops nenne? Also ich habe
doch, das ist in Ordnung. Ja. Das ist ja immer nur individuell. Jeder kann dann selber überlegen, ne, ob er das darüber kauft oder woanders. Aber manchmal hilft es ja einfach mal eine Stelle zu haben.
Ja, genau. Also deswegen, ich habe viele gute und mir ist es auch völlig kurz. Also Pure Encapsulations ist ja auch eine tolle Marke oder Life Extension oder so, aber also da muss man gucken, also das sind ja auch immer Versandkosten, also wo man halt vieles findet, was man braucht, so, ne?
Genau, ja.
So, die Leberentgiftungsphase 2, also die Kopplung der Gifte an Transportproteine, die kann man dann unterstützen, wenn diese Leberentgiftungsphase 3 schon ganz gut funktioniert, also wenn man den Eindruck hat, man ist ein bisschen fitter, man hat vielleicht auch weniger Kopfschmerzen und Schwindel, so, und man den Eindruck hat, jo, irgendwie, man spürt das ja, wenn man Gifte im Körper hat, ne? Und dann spürt man eben auch, wenn diese Last weniger wird. Und das ist ganz individuell, vielleicht dauert das einen Monat, vielleicht auch länger, hängt ja auch davon ab, viele Menschen haben ja auch eine Entgiftungsschwäche, und aber irgendwann kann man dann anfangen, eben auch diese Leberentgiftungsphase 2 zusätzlich zu unterstützen, weiterhin Spirulina nehmen, auch weiterhin das Taurin würde ich nehmen. Vielleicht hat man ja die Gelegenheit, dass einem jemand diese Mittel austestet. Also so ein Ist-Therapeut würde das machen. Oder vielleicht hat man ja auch jemanden, der das kinesiologisch für einen austestet. Und dann kann man ja mal gucken, ob schon das Mittel Glycin gut testet. Und wenn das gut testet, dann weiß man, alles klar, ich kann jetzt auch schon die Leberentgiftungsphase 2 unterstützen. Also das ist auch eine ganz gute Methode, um zu diagnostizieren, wo man steht mit der Entgiftung.
Deswegen ist eben diese Körperwahrnehmung auch so wichtig, dass man genau darauf achtet, wie reagiert mein Körper auf die einzelnen Mittel.
Ganz genau. Ja. Genau, also Glycin kommt dann ins Spiel, auch Glutation und dann so diese Dinge, die der Körper überhaupt braucht, um überhaupt entgiften zu können. Und das ist zum Beispiel super wichtig, Schwefel wird ja gerne übersehen. Schwefel, also wird auch abgekürzt, also organischer Schwefel MSM, gibt es mittlerweile in Kapselform an jeder Ecke und N an jeder Ecke. Genau. Also das ist was ganz Tolles und es fehlt auch oft. Es fehlt auch oft Silizium. Und das wird auch immer übersehen. In Bambussprossen ist Silizium drin und es gibt halt siliziumhaltige Lebensmittel, aber man kann es sich auch zuführen. Da gibt es zum Beispiel beim DM so ein Gel von Hübner, ist das, glaube ich, heißt die, glaube ich, Silicea heißt das. Also muss man gucken, gibt verschiedene Siliziumquellen. Auf jeden Fall Silizium könnte ein Thema sein. Und man braucht auch Magnesium zur Entgiftung und auch Selen und Melatonin. Melatonin ist ein Hormon. Viele empfehlen es mittlerweile, Anthony Wegem empfiehlt es auch, Melatonin zu nehmen, nicht. Also ist ja das Schlafhormon, empfiehlt es aber nicht zum Schlafen, sondern zum Entgiften. Der Joachim Mutter, das ist ja auch so ein Entgiftungsexperte, der empfiehlt es auch. Und ich nehme es jetzt auch dauerhaft. Früher habe ich gedacht, ach nee, wenn ich keine Schlafprobleme habe, dann muss ich das nicht nehmen, aber ich nehme es jetzt zur Entgiftung.
Okay, das heißt, du entgiftest auch regelmäßig beziehungsweise dauerhaft?
Ja, ich nehme zumindest die Mittel, die die Entgiftung unterstützen. Also ich trinke, ich entgifte eigentlich auch tatsächlich nur über diese Säfte. Aber ich mache das immer so phasenweise. Also wenn ich jetzt jemanden hätte, der mir die Säfte täglich machen würde, würde ich sie auch täglich trinken. Aber ich habe halt nun mal keinen und ich habe auch nicht immer Lust dazu. Und ich bin ja auch nicht mehr krank, weißt du? Also ich habe ja jetzt auch nicht mehr so einen Leidensdruck. Aber ich mache die immer wieder und auch immer wieder. Ich trinke die tatsächlich mittlerweile sogar gerne. Also du kannst auch so eine Geschmacksdiagnose machen. Wenn du den Selleriesaft trinkst und zu Anfang schmeckt der meistens furchtbar bitter, dann weißt du, die Leber reagiert da drauf. Bei manchen Leuten schmeckt er eher salzig, dann ist es eher die Niere, die darauf reagiert.
Und das ist ja interessant.
Ja, und bei wieder anderen ist es so, dass dass denen leicht übel wird. Dann übrigens die Dosis reduzieren, nicht immer auf den Körper hören. Aber so eine leichte Übelkeit, wenn die dann ganz schnell wieder weg ist nach ein paar Sekunden, dann ist es so, dass dann meistens sich irgendwelche Gallensäfte im Gallengang lösen. Also dann weißt du, welches Organ da reagiert. Und wenn der Selleriesaft süß schmeckt und lecker schmeckt, dann hast du es geschafft. Also dann hast du deine Leber entstaut.
Das wird möglich sein, ja? Das gibt ja Hoffnung.
Bei mir hat es allerdings ein paar Monate gedauert, gebe ich zu.
Okay, ja. Weil Sellerie schmeckt ja wirklich nicht gerade gut für mich.
Stangensellerie aber übrigens, ne?
Und Stangensellerie, ja.
Ja, mittlerweile trinke ich den richtig gerne. Ich finde den echt lecker. Also,
das ist klasse.
Ich habe den gehasst früher, ne? Ja. Genau, also das war die Leberentgiftungsphase 2. Da gehören dann auch so Dinge wie Zink und so weiter dazu. Und da kannst du auch schon vorsichtig anfangen mit Alpha-Liponsäure. Aber also nicht 500 Milligramm oder so, ne? So erstmal so 50 oder 100, also so einen kleinen und auch nicht intravenös, bitte. Also wenn man so eine Erkrankung hat, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass man eine Entgiftungsschwäche hat und dann immer vorsichtig rangehen und nichts machen, was man nicht rückgängig machen kann. Und so eine intravenöse Entgiftung mit viel Alpha-Liponsäure, das kann einen echt aus dem Latschen hauen.
Oh ja, ja.
Also lieber vorsichtig im eigenen Tempo. Am besten man hat jemanden, der einem das kinesiologisch austestet oder mit so einem Tensor testet oder so, sodass der Körper immer sagt, welche Dosis er haben will und ob es überhaupt schon ansteht oder noch zu früh ist.
Das heißt, die dritte Phase, die ist auf jeden Fall immer wichtig.
Ja.
Wenn ich das jetzt hier richtig mehr aufgeschrieben habe, da geht es um die Ausscheidung über den Darm, dass man da die Gifte bindet.
Das heißt
eben Zeolit, Spirulina, Taurin.
Ja, oder genau, also genau, wenn du Darm- und Leberentgiftungsphase 3 zusammenfasst, genau.
Mhm.
Das Taurin dann für die Leber und die anderen Sachen für den Darm. Mhm, genau.
Okay, ja. Genau, über Leber und Darm. Und Gifte aktivieren, also die erste Phase, muss ich da ganz speziell was für tun, damit die aktiviert werden?
Die Leber braucht zur Aktivierung der Gifte Vitamin B6. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum die Menschen mit einer HPU, ich hoffe, ich mache jetzt hier nicht ein neues Fass auf, also das werfe ich einfach nur mal so in den Raum. HPU ist eine Stoffwechselstörung, die auch eine Entgiftungsschwäche mit sich bringt, weil man bei einer HPU unter anderem sehr viel Vitamin B6 verliert und dann fehlt dieses wichtige Vitamin und dann können die Gifte in der Leber nicht mehr aktiviert werden.
Und deswegen ist es schon hilfreich, da mal reinzugucken. Wir machen das Fass nicht ganz auf, aber erwähnen es kurz mal, dass es da noch ein Fass gibt, also HPU, dass man sich damit mal beschäftigt. Und wenn es ein Thema für jemanden ist, dann ist eben wichtig, dass man manche Mittel ergänzt. Ne? Also,
genau. Und das ist zum Beispiel, wenn dann Menschen mit Vitamin B6 anfangen und das überhaupt nicht funktioniert, dann liegt das daran, dass eben die zu früh diese Leberentgiftungsphase 1 aktivieren. Und wenn du so eine Entgiftungsschwäche hast, also es macht schon Sinn, mal zu googeln, das Thema HPU, das ist ja, da könnten wir auch noch mal eine ganze Stunde drüber reden, deswegen mache ich das hier nicht auf, aber es ist schon wichtig, dass man mal, da gibt es auch eine tolle Webseite, www.keac, also keac.nl. Ist in Holland die Seite, aber auf Deutsch. Und da gibt es so einen Fragebogen, so einen Online-Fragebogen. Da kann man dann gucken, ob man eine HPU hat oder nicht.
Genau, da das haben wir jetzt auch, für meine Tochter haben wir da jetzt auch den Urin testen lassen.
Super.
Und ich selbst habe nur den Fragebogen gemacht und habe den Eindruck, ja, ich glaube, ich habe eine HPU-Schwäche.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das unser aller gemeinsamer Nenner ist. Ich glaube, wir alle haben diese Erkrankung nur bekommen, weil wir eine Entgiftungsschwäche hatten oder eine Stoffwechselstörung, dann leergelaufen sind an Nährstoffen, dann hat die Entgiftung nicht mehr funktioniert, haben sich ganz viele Gifte potenziert, das hat das Immunsystem fehlgeleitet, dann konnten die Erreger zuschlagen. Also ich glaube, diese Entgiftungsschwäche, das haben wir irgendwie alle.
Okay, also wie so Dominosteine, die nacheinander umfallen und HPU und diese Entgiftungsschwäche ist eines der ersten Dominosteine, die geschwächt waren, umgefallen sind und somit sind die anderen Themen auch.
Ja, es gibt noch andere Entgiftungsschwächen, also genetisch und so, aber HPU ist eben eine, die man ganz gut rausfinden kann. Genau, und wenn man dann mit B6 anfängt, dann kann das knallen, deswegen ganz vorsichtig, im eigenen Tempo. Ich sage immer so, erstmal so mit 10 Milligramm. Ist ganz schwer zu kriegen in so einer kleinen Dosierung, aber vielen Leuten reicht das erstmal. Und dann kann man ja immer noch steigern Und das, wenn zum Beispiel so ein Vitamin B-Komplex nicht funktioniert, dann liegt es oft daran, dass dieses Vitamin B6 einfach zu too much ist auf einmal. Natürlich ist es unbedingt erforderlich für den Körper, aber eben man muss die Reihenfolge einhalten. Und
mit B6. Woran merke ich denn, dass das nicht funktioniert? Also ich bei mir zum Beispiel, ich nehme oft dann auch morgens schon mal einiges ein und merke dann, boah, jetzt wird mir richtig übel. Mhm. Da weiß ich, oh, ich habe zu viel auch vielleicht zusammen eingenommen. Genau. Woran merke ich das bei B6, dass das nicht...
Also wenn dir übel wird übrigens, das kann am Zink liegen. Zink vertragen viele nicht auf nüchternen
Genau.
Morgen.
Genau, Zink muss ich ganz aufpassen, ja. Das auch nur mit Essen zusammen.
Genau, ich auch. So eine halbe Stunde nach dem Mittagessen nehme ich Zink. Mm. Ich nehme quasi alles eine halbe Stunde nach dem Mittagessen, weil ich keine Lust habe. Also außer Vitamin D, so diese fettlöslichen, die nehme ich dann getrennt. Ja. Vitamin B6 und auch Zink, also diese Entgiftung, aber vor allem B6, wenn das nicht funktioniert, dann, oder wenn du zu viel Gift, dann aktivierst du ja zu viel Gifte und dann kommt es ja zur Rückvergiftung, weil die dann hinten nicht rauskommen. Und Symptome der Rückvergiftung sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel oder so Brain Fog, und wenn es ganz schlimm kommt, Nachtschweiß. Also Leberhitze, diese im Ayurvedischen würde man sagen, oder TCM, Leberhitze. Ne? Also diese vier Symptome sollte man in keinem Fall nach der Einnahme von einem B-Komplex oder Vitamin B6 haben, oder auch wenn man Koriander zu sich nimmt oder den Selleriesaft und dann zu viel auf einmal oder so. Ne? Also wenn man so ein Symptom dann hat nach irgendeiner Einnahme, dann weiß man, es war zu viel, und dann eine größere Menge Spirulina nehmen, um mehr Gifte binden und ausscheiden zu können, und mit dem, was diese Symptome verursacht hat, erstmal pausieren und dann mit einer wesentlich kleineren Dosierung weitermachen.
Oh, das ist hilfreich, ja. Gerade Kopfschmerzen, das habe ich auch öfters. Ja.
Ja.
Gerade wenn ich was eingenommen habe, dann. Ja. Und das ist eben auch ganz wichtig, da immer darauf zu achten. Also wirklich diese Körperwahrnehmung, ne? Ja. Zu gucken, ich habe jetzt das eingenommen.
Ja.
Wie geht es mir jetzt gerade? Weil sonst merke ich ja gar nicht die Zusammenhänge auch, ne? Zwischen ja. Kopfschmerz und Einnahme oder Nicht-Einnahme und Menge der Einnahme und so weiter. Deswegen ist das wichtig, das ganz bewusst zu beobachten.
Ja, genau. Also die kritischen Mittel jetzt bezogen auf die Entgiftung sind auf jeden Fall die Alpha-Liponsäure an allererster Stelle, weil das ist halt echt, das öffnet die Blut-Hirn-Schranke, das ist ein mächtiges Entgiftungsmittel.
Okay,
ja. Was übrigens auch die Blut-Hirn-Schranke öffnet, ist Chlorella. Deswegen, und weißt du, und dann öffnet es die Blut-Hirn-Schranke und die Mittel, die Gifte können nicht raus und dann kommt mehr ins Gehirn rein, als rausgeht und so. Deswegen ist, also ich bin mittlerweile, bin ich ein kein Freund mehr von Chlorella. Alpha-Liponsäure ist ja was Tolles, ne? Aber da muss man halt eben mit Bedacht rangehen. Und genauso wie Vitamin B6. Und bei B6 ist übrigens, sollte man, wenn man zu sich nimmt, also bei allen B-Vitaminen ist es so, dass der Körper die in der Form erstmal nicht verwerten kann, sondern er muss sie in die bioaktive Form umwandeln. Und das können viele Menschen mit Entgiftungsschwäche nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man dann schon bioaktive B-Vitamine kauft. Also die dann schon in diese aktive Form umgewandelt sind. Die Anbieter, die wir vorhin aufgezählt haben, die bieten das so an. Also Sunday, das sind bioaktive B-Vitamine, Pure Encapsulations, Life Extension und viele andere gute achten da sowieso drauf. Weil man bei einer HPU zum Beispiel könnte man das B6 gar nicht umwandeln. Dann könnte man damit gar nichts anfangen. Also wir waren bei Leberentgiftungsphase 1. Wie kann man diese Aktivierung der Gifte unterstützen? Eben B6, auch Zink oder überhaupt ein B-Komplex auch. Und dann das wunderbare Entgiftungsmittel Koriander. Also frischer Koriander. Also nichts holt dir besser die Gifte aus dem Gehirn als frischer Koriander. Aber nicht zu früh. Also da sage ich auch immer den Leuten, mach doch so eine Geschmacksdiagnose. Also wenn du schon dran riechst und dir wird da schon übel, dann weißt du, es ist definitiv noch viel zu früh. Dann weiß man auch, man hat es bitter nötig. Also man hat Schwermetalle im Gehirn, aber man muss jetzt erstmal an anderen Stellen erstmal die Voraussetzung für die Entgiftung schaffen, um dann so ein hochpotentes Entgiftungsmittel verwenden zu können, was dir die Gifte aus dem Gehirn rausholt.
Frischer Koriander. Es gibt ja auch Koriandersamen, meine ich, ne? Also ich nutze den für Tees zum Beispiel.
Ja.
Aber das ist nicht das, was du meinst.
Ja, also der Dr. Klingert arbeitet ja immer mit Koriander-Urtinktur. Das hat mich dann auch unter anderem abgeschossen. Das war für mich zu heftig. Das ist aber sicherlich natürlich auch was Tolles. Aber, und der Anthony Williams sagt, nur frischer Koriander.
Ja.
Und ich bin auch, also da der ja so hochpotent entgiftet, würde ich auch, also reicht der frische, weißt du, und viele Leute, bei vielen Leuten reicht es auch, wenn sie erstmal mit einem Blättchen anfangen. Später sagt der Anthony Williams ja, man soll eine ganze Handvoll Koriander täglich in einen Smoothie tun. Aber wie gesagt, da muss man sich erstmal ranarbeiten. Und wirklich jeder in seinem Tempo. Und zu viel ist bei der Entgiftung nie gut, weil eine Rückvergiftung ist natürlich immer, also da hat man es ja schlechter als vorher gemacht, weil bei der Entgiftung ist ja dann auch die Blut-Hirn-Schranke offen und man will ja nicht noch mehr Gifte im Gehirn haben.
Und das ist so verrückt, ne? Dass manche wirklich über Jahre alles Mögliche ausprobieren. Und ich sehe ja auch, wie ich mir die Nahrungsergänzungsmittel teilweise reinhaue. Mhm. Und ich merke, das bringt nichts, sondern man muss wirklich genau darauf achten, was man nimmt, in welcher Menge, in welcher Reihenfolge und so.
Genau.
Also viel ist nicht immer besser.
Ganz sicher nicht bei der Entgiftung. Also bei den Erregern, da muss man schon durchs Tal der Tränen durch. Also das ist einfach unangenehm, diese Erreger loszuwerden, weil der Körper muss es ja alleine schaffen und dann diese sterbenden Erreger, die sind ja voller Gifte, die entleeren sich dann in uns und so. Ne? Das ist nicht schön und da muss man durch. Aber bei der Entgiftung, das muss, also Spaß machen, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es kann einen auch ein bisschen schlapp machen, aber es darf in keinem Fall wehtun, in keinem Fall. Dann hat man es übertrieben und dann geht es nach hinten los.
Okay.
Also das ist wirklich wichtig und um das abzuschließen mit dieser Leberentgiftungsphase 1, Gerstengrassaftpulver ist da auch noch sehr hochpotent und die wilden Blaubeeren, die auch von Anthony Williams so empfohlen werden, die auch in diesem, also Anthony Williams hat einen Heavy Metal Detox Smoothie kreiert und da sind diese ganzen Substanzen drin oder ganz viel davon, was diese Gifte aktiviert, also diese Leberentgiftungsphase 1 unterstützt.
Ah, okay, ja.
Und den würde ich aber nicht zu früh. Also ich würde erstmal von diesen drei Säften, die er da empfiehlt, die ich in diesem Artikel von mir da beschrieben habe, würde ich erstmal nur das Zitronenwasser trinken und den Selleriesaft und den Selleriesaft auch erstmal langsam im eigenen Tempo steigern. Und irgendwann, wenn man den Eindruck hat, okay, ich kann jetzt auch mal mehr wagen, dann mal mit so einer kleinen Dosis von dem Heavy Metal Detox Smoothie mal so anfangen und gucken und da mit dem Koriander erstmal so ganz wenig, also erstmal nur ein Blättchen rein und dann da so langsam steigern.
Sehr gut, ja. Da hast du uns so viel an die Hand gegeben, um zu entgiften und auch zu wissen, dass wir vorsichtig rangehen sollten an die Sache, dass wir die Körperwahrnehmung immer wieder im Blick haben, dass wir uns also nicht einfach irgendwelche Rezepturen aneignen, sondern immer gucken, wie reagiert unser Körper. Und das Gute ist, wenn wir da trotzdem noch hilflos sind, könnten wir ja auch deine Hilfe noch in Anspruch nehmen, dass man das nochmal individuell mit dir durchklärt, ne?
Ja, auf jeden Fall, genau. Ich bin da, ich mache das online. Man kann auch nur kurz mit mir sprechen. Also ich war ja auch mal krank und ich weiß ja auch, dass dass dann Geld wirklich ein Problem ist. Insofern versuche ich es so convenient wie möglich anzubieten.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Du, wie sagt man, Preis-Leistung ist mehr als gut bei dir.
Dankeschön.
Deswegen kann ich dich nur empfehlen. Ja, also Entgiftung haben wir uns angeguckt und richtig viel rausgeholt. Vielen Dank dafür. Noch eine Frage, die ist jetzt die ganze Zeit bei mir drin. Alpha-Liponsäure. Hat das was mit Chlorella zu tun, weil du das öfters zusammen erwähnt hast?
Ach so, nee, weil die halt beide die Blut-Hirn-Schranke öffnen. Also
okay, Alpha, weil sie das, ja.
Alpha-Liponsäure wird ALA abgekürzt und das ist eben so ein Nahrungsergänzungsmittel, was eben von vielen Heilpraktikern auch in diesen Entgiftungsinfusionen benutzt wird. Und
okay, ja.
Als Gesunder ist das super, ne? Da kannst du das super ab, aber wenn du so eine chronische Erkrankung hast, dann kannst du nicht diese Dosen ab, die so ein Gesunder da verarbeiten kann. Ne?
Ja.
Und Chlorella, das ist ja eine Alge, so eine Süßwasseralge, die eben Gifte bindet und ausscheidet, aber nicht nur das, sie öffnet halt eben auch die Blut-Hirn-Schranke. Und das ist das, was ich dann so kritisch sehe.
Super, vielen Dank dafür.
Gerne.
Jetzt möchte ich auch gerne noch auf den dritten Baustein nochmal kurz zu sprechen kommen, weil der mich neugierig gemacht hat, die Aufwachkrankheit. Da hast du ja schon einiges zu gesagt. Wir haben von dem Tunnel gesprochen, beziehungsweise von dem Todestal, und dann eben von dem Garten Eden, wo wir uns selbst entdecken und was so schön ist. Mhm. Ich muss da an manche denken, die sich gar nicht trauen, vor den Spiegel zu treten, weil sie sagen, ich bin so hässlich. Viele fühlen, sind ja gar nicht zufrieden mit sich selbst. Mhm. Und wenn sie dann hören, man trifft sich selbst dort im Garten Eden, ey, das kann ja nicht schön sein, aber du sagst, im Garten Eden ist es wirklich schön, ne? Wenn man sich selbst findet.
Ja, was unsere Seele ist immer schön. Also wirklich, also man lernt wieder, sich zu lieben, wirklich mit all seinen Stärken und Schwächen. Also so, ich meine, wenn man einen Partner hat, den man wirklich liebt, dann liebt man ja auch alles an dem. Also dann liebt man ja, weißt du, dann findet man das ja irgendwie süß, wenn der, keine Ahnung, völlig verschlafen oder irgendwie, was auch immer. Ne? Also man findet einfach alles toll. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch das spirituelle Ziel. Also dass man wirklich, also am Ende, wir sind ja alle göttliche Wesen. Also wir haben ja auch eine unglaubliche Schöpferkraft. Und so viel Tolles erwartet uns, wenn wir uns mit uns selber befassen. Also ich habe im Laufe der Erkrankung, also kamen bei mir Themen hoch, also erst so aus der Kindheit, so psychische Themen halt. Und dann eben habe ich auch so eine spirituelle Entwicklung gemacht. Und ich wollte dem irgendwie, ich hatte keine Lust auf Therapie, ehrlich gesagt. Wobei ich muss zugeben, ich hatte vorher schon mal einen Burnout, ich hatte schon mal eine Therapie gemacht. So, ne? Und ich habe dann selber eine Hypnoseausbildung gemacht. Und eigentlich erstmal nur für mich. Ich hatte gar nicht geplant, dass ich das mit einfließen lasse in meine Gesundheitsberatung. Aber mittlerweile ist es ein sehr wichtiger Baustein geworden. Und ich habe aber sehr, sehr viel mit Selbsthypnose gearbeitet und habe also ganz viele auch Glaubenssätze gefunden, die mich auch in diese Krankheit getrieben haben. Also diese Leistungsorientierung, dass ich nur was wert bin, wenn ich übermäßig viel leiste, also viel mehr als andere. Und weißt du, das so ein verkehrtes Selbstbild, was man eben von anderen aufgenommen hat. Ich hatte auch tatsächlich auch einen empfindlichen Teil von mir abgespalten, auf den ich selber gar keinen Zugriff mehr hatte. Und in Hypnose kannst du diese Dinge auflösen. Innere Saboteure hatte ich auch und was man nicht so alles so ansammelt im Laufe seines Lebens. Und das kannst du halt, Hypnose ist ja nicht der einzige Weg, gibt ja tausend andere Möglichkeiten, aber es geht darum, dass man eben auch mal seinem Unbewussten zuhört. Denn all diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, werden vom Unbewussten gebildet. Und das, was das Unbewusste als Schutzmechanismus bildet, das kannst du mit reiner Willenskraft nicht auflösen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum viele Leute von irgendwelchen Süchten nicht runterkommen. Weil da steckt dann irgendwas dahinter, irgendeine Funktion. Und das Unbewusste ist nicht bereit, das aufzugeben, weil diese Sucht eine Funktion erfüllt, eine wichtige. Gut, Süchte ist jetzt bei uns nicht so das Thema, ne? Das sind dann eher Glaubenssätze, glaube ich. Und die haben irgendeinen Ursprung und um sowas auflösen zu können, ist es eben wichtig, dass man sich den Ursprung einmal anguckt und dann liebevoll irgendwie guckt, wie man es lösen kann. Ich glaube, ich komme gerade ein bisschen vom Thema ab. Ne? Sorry, wenn ich hier so lange in diese eine Richtung rede. Also,
nein, aber das ist ganz spannend. Also wir beiden haben ja auch schon eine Hypnose gemacht zusammen. Das können wir auch an dieser Stelle sagen. Also das habe ich bei dir gemacht und haben da eben auch eine Sache aufgelöst, die schon ziemlich viele Jahre hinter mir liegt. Und deswegen ist Hypnose eine ganz spannende Sache, ne? Um wirklich ins Unterbewusstsein zu kommen, um Dinge anzugehen, deren ich mir so gar nicht bewusst bin, von denen ich auch gar nicht weiß, dass sie eigentlich noch ein Thema sind.
Ja, und bei mir war es dann so, dass ich dann über diese Selbsthypnose, also das, was ich gelernt habe, das war natürlich diese medizinische Hypnose, also die so auf psychischer Ebene natürlich. Ne? Aber dann ist bei mir auch so eine spirituelle Komponente mit reingekommen, die jetzt gar nicht Teil meiner Ausbildung war, aber dass ich eben auch mein Ego getroffen habe in Hypnose oder eben auch meine Geistführer oder meine Seelenfamilie und so. Also so ganz viele tolle Dinge. Und das ist das, was ich vorhin als Garten Eden bezeichnet habe. Also das ist einfach, also das ist irgendwie, ja, das ist der göttliche Teil in uns, den du dann wirklich echt findest. Ne? Mhm. Und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich mein Leben von früher weitergelebt hätte. Also
ja, die Krankheit hat dich aufwachen lassen.
Die Krankheit
hat mich aufwachen lassen. Du siehst jetzt Dinge, die du vorher nicht gesehen hast.
Ja,
Könntest du vielleicht ein Beispiel nehmen in einer konkreten Situation, was jetzt anders ist als vorher?
Oh, das ist so schwer, weil alles ist anders. Also ich bin so viel weicher geworden. Ich bin richtig weich. Also ich hatte eine Abspaltung. Ich habe meinen empfindlichen Teil abgespalten früher mit 4. Und dann, das nennt sich Spaltung in Oberflächen- und Tiefenpersonen. Und dann lebst du das Mama, Papa, Eltern-Ich. Mama, Papa, Lehrer-Ich. Oder dann in dem Fall Kindergärtnerin oder so. Also das heißt, du kreierst eine Oberflächenperson, die so ist, wie du glaubst, dass du am besten angenommen wirst. Also,
das heißt, du lebst das Leben eines anderen oder ja, von anderen.
Genau, also so quasi so eine Schauspieler, also so wie so ein Schauspieler quasi. Ne? Also ja. Du machst das natürlich aus einer Not heraus. Also die Not ist auch so groß, dass du glaubst, du kannst mit deiner Persönlichkeit, wie sie ist, nicht überleben. Du wirst irgendwie verstoßen oder was auch immer. Ist ja immer aus der kindlichen Sicht heraus. Ne? Also in dem Alter glaubst du halt, du eckst so mega an, gerade in dem Moment, und denkst, so, ich muss diesen Teil von mir loswerden, weil wenn ich weiter so bin, wie ich bin, dann werden die mich, dann haben die mich nicht mehr lieb und werden mich verstoßen und dann muss ich sterben. Also das ist halt so ein, das sind halt eben so Urängste, die einen dazu bringen, und dann spaltet man das ab. Und das Problem ist, man hat dann selber auch keinen Zugriff mehr darauf. Und das heißt, du bist nur ein Teil von dir. Und das haben ganz viele. Also in meiner Ausbildung habe ich gelernt, ungefähr 40% der Menschen, die in Hypnose kommen, haben irgendeinen Anteil aufgelöst. Und das, also wenn ich Hypnosen mache mit meinen Klienten, ganz oft ist das auch tatsächlich, finden wir sowas dann, so einen abgespaltenen Anteil. Und als ich das reintegriert hatte dann, in einer Sitzung, also in Selbsthypnose sogar noch, ne? in einer Sitzung, das ist echt eine große Sache. Also da ändert sich viel in deiner Körperstatik auch. Das dauert auch. Dann kann auch sein, dass dir eine Weile schwindelig ist oder so, ne? weil du wirklich ganz wirst. Und dann haben mich andere ganz anders wahrgenommen. Also, also ich bin so ein Typ, der auch immer von anderen so vorgeschickt wird, weißt du, weil ich war immer die Starke und ich war immer so die, die für andere das Heft in die Hand genommen hat. Und plötzlich haben die Leute mit mir auch über ihre Gefühle gesprochen und so. Was jetzt ja ganz viel passiert in meiner Gesundheitsberatung, aber früher war ich für sowas gar nicht der Ansprechpartner.
Spannend, richtig spannend. Und jetzt denke ich gerade an manche, die vielleicht hier zuhören und sagen, oh, das ist aber skeptisch, also Hypnose und so. Und man denkt dann direkt an solche Show-Hypnose, wo dann die Hypnotisierten Dinge tun, die sie sonst nie tun würden, ne? Sich als Hund irgendwie zu bellen oder sowas. Ne? Aber das ist ja nicht Hypnose. Kannst du deswegen jetzt kurz mal noch ein bisschen was uns die Angst nehmen vor Hypnose?
Ja, genau. Also diese medizinische Hypnose ist ja was ganz anderes. Also erstens arbeitet man nicht in Tieftrance, sondern in einer leichten Wach- oder in einer mittleren Wachtrance. Das heißt, das Bewusstsein ist die ganze Zeit da. Also ich mache das ja auch online per Zoom und die Leute sitzen vor ihrem Computer und können die ganze Zeit auch mit mir reden und sich auch an alles erinnern, können sich jederzeit selber aus der Hypnose rausholen und steuern das auch, also müssen überhaupt nichts machen. Also ich suggeriere schon mal gar nichts. Also wenn, dann höchstens ein bisschen Entspannung. Ne? Aber ich führe in eine leichte Wachtrance oder so eine mittlere Wachtrance, und sodass das Bewusstsein so ein bisschen in den Hintergrund drängt, aber wie gesagt, die ganze Zeit noch dabei ist, aber das Unbewusste sich besser äußern kann. Über Bilder zum Beispiel oder Gedanken, die in den Kopf kommen, oder über die Idiomotorik, also über Fingerbewegung oder Handbewegung oder so. Und das Unbewusste will sich ja äußern. Also das Unbewusste wartet ja darauf. Denn guck mal, also in meinen Augen sind Symptome die Sprache der Seele. Die Seele zeigt mit einem Symptom ein Problem auf und möchte, dass wir da hingucken. Und wenn du dann so eine Hypnose machst, dann ist das Unbewusste meistens, hat schon einen ganz klaren Plan, was es aufs Tablett bringen möchte, und nimmt mir dann auch relativ schnell das Heft aus der Hand. Und das finde ich auch gut, das ist auch mein Ziel, weil das genau das ist ja das, was wir wollen. Das Unbewusste soll mal sagen, was denn für Probleme da anstehen, was gesehen werden möchte. Und dann kann man in einem liebevollen Dialog zwischen Bewusstsein und Unbewussten dann nach einer Lösung suchen, wie man das auflösen kann.
Also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und glaube, dass der Körper und das Unterbewusste ja immer mit uns wirklich, wie du sagst, auch liebevoll kommunizieren möchte. Und weil wir das gar nicht gelernt haben, darauf zu achten, beziehungsweise verlernt haben, Deswegen muss der Körper eben lauter werden, ne? Immer lauter, und dann kommen die ganzen Symptome, dann kommen die Krankheiten, weil wir auf unsere Seele gar nicht mehr hören. Also muss der Körper schreien.
Sehe ich auch so. Und deswegen ist es auch eine Aufwachkrankheit. Die Seele will, dass wir hören. Und die Erschöpfung ist ja eine Methode der Seele, uns auszubremsen. Und dann müssen wir nach innen gucken, weil im Außen können wir ja gar nichts mehr. Und das passiert ja auch bei den meisten, dass sie anfangen, nach innen zu gucken. Und es gibt ja, also ob man nun spirituell wird, ob man was auch immer, ob man anfängt zu meditieren, ob man Hypnose macht, was auch immer. Es gibt ja viele Methoden, aber Hauptsache, also der Weg zur Heilung geht nach innen. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
Der Weg der Heilung geht nach innen. Ein guter Satz. Ja, unbedingt. Also ich sehe das auch so, dass ich gerade jetzt ja auch so viel Zeit habe. Die hätte ich ja gar nicht, wenn ich gesund wäre, arbeiten würde und sonst noch den Hobbys nachgehe und so weiter. Ja. Jetzt kann ich das alles nicht. Ich liege hier immer noch 22, 23 Stunden am Tag in meinem Bett und habe eben auch die Zeit, um nach innen zu gucken und mich mit mir selbst zu beschäftigen, was ich langsam immer mehr spüre, was ein großer Segen sein kann. Ja, ich spüre es langsam. Ja. Also ich bin immer noch im Todestal. Aber was ist jetzt mit denen, die, wie ich eben auch hier liegen, sie könnten also Hypnose in Anspruch nehmen. Gäbe es noch irgendwas? Was würdest du tun, wenn du jetzt noch mal in der Situation wärst? Und du bist eben noch nicht aufgewacht, aber du merkst, ja, ich möchte aufwachen.
Ja, also was mir der erste Schritt so, also ich war ganz abgetrennt von meiner Körperempfindung. Und was mir total geholfen hat, war dieser Emotionscode. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von Bradley Nelson.
Ja, den habe ich auch über Monate gemacht. Ja. Sehr, sehr gut.
Genau. Also dann können die Leute ja einfach mal selber googeln. Also da wird einem eben beigebracht, wie man sich selber kinesiologisch testet. Und ich finde das sowieso, also ich glaube auch, der Weg zur Heilung hat auch was mit Selbstermächtigung zu tun. Also es geht darum, dass wir müssen nicht den richtigen Therapeuten finden, der uns gesund macht. Wir können uns Hilfe dazu holen, natürlich. Aber wir müssen einfach auch, oder wir sollten eben selbst lernen, mit unserem Körper umzugehen, auf den Körper zu hören. Und dieser kinesiologische Selbsttest, den finde ich mega. Also dadurch ist bei mir so eine Hellfühligkeit entstanden.
So ein Augenöffner, ne, ist das wirklich, ja. Und das ist vielleicht auch mal für diejenigen jetzt, die sagen, ich möchte zwar meine Körperwahrnehmung stärken und so, ich möchte zu mir selbst finden, aber jetzt Spiritualität und irgendwie mit anderen Geistern oder was auch immer will ich gar nicht. Und das, da kann man ihnen ja auch die Angst nehmen, das muss ja erstmal auch gar nicht sein oder muss auch nie sein, sondern hier geht es echt nur darum, den Körper zu spüren und das Unterbewusstsein zu fragen und zu merken, dass das Unterbewusstsein tatsächlich mit mir kommunizieren kann, eben durch diese Muskeltests.
Genau. Und dann auch zu fragen, gibt es irgendwelche eingeschlossenen Emotionen irgendwo in irgendwelchen Organen und kann ich die auflösen? Also da ist dann auch so eine Fragetechnik in dem Buch. Also ich finde das ganz toll. Also so als ersten Schritt finde ich es mega.
Also deswegen packen wir das auch unbedingt mit in die Notizen, den Emotionscode. Wahrscheinlich habe ich den sogar schon erwähnt, weil ich gerade eine Serie mache, wie kann ich mit meinen Emotionen umgehen, wie kann ich emotional stark bleiben in dem Ganzen, weil wenn ich emotional völlig am Boden bin, dann bringen mir auch die ganzen Inputs nichts, auch von dir jetzt nicht, weil ich ja gar nicht die Kraft habe, emotional irgendwie was zu machen. Deswegen spielen ja Emotionen sowieso eine ganz wichtige Rolle. Und da stelle ich 6 Bücher vor und eines davon ist eben auch der Emotionscode.
Ja.
Und wahrscheinlich ist die Episode auch schon online, wenn diese hier online geht. Ja. Also dann nochmal tief unterstreichen, Emotionscode.
Ja, genau. Gutes.
Also, ich fasse nochmal einmal kurz zusammen, was du uns hier alles an guten Informationen weitergegeben hast. Die 3 Blöcke oder sagen wir 4 Blöcke, die Themenbausteine. Das erste sind die Nährstoffe, dass wir die Nährstoffspeicher auffüllen. Das zweite waren die Erreger, dass wir da geschaut haben, die Ist-Therapie und die Mikroimmuntherapie sind da sehr, sehr empfehlenswert. Mhm. Dann die Entgiftung, dass wir eben auch die 3 beziehungsweise 4 Schritte beachten, ne, die Gifte aktivieren und dann an Transportproteine binden und dann eben für die Ausscheidung über Leber und Darm sorgen, dass die dort auch gebunden ausgeschieden werden. Und dann, dass es eine Aufwachkrankheit ist, dass es uns also nicht nur körperlich hilft, wenn wir diese Ideen jetzt mal aufgreifen und wenn wir genesen, sondern dass wir dadurch aufwachen, dass wir viel mehr zu uns selbst finden, in den Garten Eden sozusagen. Mhm. Und das können wir anfangen, einmal durch Hypnose oder eben auch über den Emotionscode. Das sind so zwei Möglichkeiten und natürlich gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja. Und viel mehr kann man ja auch noch auf deinem Blog lesen. Du hast ja nicht nur eine Gesundheitsberatung, sondern du hast ja schon richtig viel Information auch auf deiner Webseite stehen.
Ja, das stimmt, genau. Also sind alle herzlich willkommen zu lesen.
Also die Webseite natürliche-therapie.de, natürliche mit UE, aber den Link, den packen wir natürlich auch nochmal in die Notizen. Mhm. Christine, hast du noch so ein Schlusswort, womit du das wunderbare Gespräch hier nochmal zusammenfassen würdest?
Ja, also wie gesagt, es geht in unserem Leben nicht darum, dass wir immer einfach nur erfolgreich sind und dass es uns gut geht und nicht, dass wir so vorne auf der Welle mitschwimmen, sondern in unserem Leben geht es auch immer um Wachstum und wachsen tut man durch Krisen. Und ich habe viele Sachen in meinem Leben gemacht. Ne? Also ich habe auch wirklich tolle Sachen, tolle Projekte auch beruflich in meinem Leben gemacht. Aber diese Aufwachkrankheit, das war mein größtes Projekt und auch mein schwierigstes. Und daran bin ich am meisten gewachsen. Und heute bin ich auf das am meisten stolz auch in meinem Leben. Und dafür hat sich's echt gelohnt. Also heute möchte ich nicht mehr die sein, die ich früher war. Ich bin froh, dass ich die bin, ich heute bin, und ich weiß auch, dass ich dafür diesen schwierigen Weg gehen musste. Aber es hat sich gelohnt.
Es hat sich gelohnt, ja. Das ist echt ein gutes Schlusswort. Also Hoffnung und dass es sich lohnt, das sind so Begriffe, die sich wirklich einprägen sollten in uns, ne? Ja. Dass wir damit weitergehen. Weil es ist schwer für all diejenigen, die auch zuhören. Es ist wirklich hart. Aber Fluch und Segen liegen nun mal echt eng beieinander im Leben. Und je schwerer der Fluch sozusagen ist, desto größer kann auch der Segen sein. Und so höre ich das auch aus deiner Geschichte raus. Ja. Und so kann das auch für die Geschichten derjenigen sein, die hier zuhören.
Ja, genauso.
Christine, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und dass du uns solch ein weites Fenster geöffnet hast in deine Erfahrungswelt. Vielen Dank dafür.
Danke für die Einladung. Das hat mir große Freude gemacht. Ich glaube, wir beide, wir verstehen uns auch gut und das ist ja vielleicht auch rübergekommen und fand ich jetzt wirklich sehr, sehr schön, hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, und das kann ich wirklich nur bestätigen. Also Christine und ich, wir haben uns gut verstanden, nicht nur in dem Interview, sondern auch in den Mails dazwischen und so weiter. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich sie vielleicht irgendwann wieder mal für ein Interview gewinnen kann. Und deswegen nochmal auch die Einladung an dich, dass du, wenn du Fragen hast, dass du sie mir zuschickst. Vielleicht als Sprachnachricht oder als E-Mail. Die Kontaktdaten, die findest du ja in den Notizen zu diesem Podcast. Und dass ich ihr diese Fragen stelle. Und wenn es nicht an Christine ist, dann vielleicht an andere Experten, die ich ja auch interviewen möchte. Zum Beispiel eben Professor Dr. Stark, der schon zugesagt hat und der jetzt in einigen Wochen dann wohl auch hier mal veröffentlicht wird oder sein Interview mit ihm wird veröffentlicht. Also wenn du Fragen hast, schick sie mir gerne zu. Und auch nochmal eine herzliche Einladung, dass du auf die Webseite von Christine Frederiksen gehst. Die Webseite findest du in den Notizen zu diesem Podcast. Und das Gute ist ja wirklich, dass wenn wir ans Bett gebunden sind oder ans Haus gebunden sind, dann ist es schwierig, zum Arzt zu gehen. Überhaupt ist es ja schwierig, manchmal die passenden Ärzte zu finden. Und so finde ich das klasse, wenn es Personen gibt, Experten gibt, Gesundheitsberater gibt, an die wir uns wenden können, ohne das Bett zu verlassen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Wir können ihnen die Blutergebnisse als PDF zuschicken, wir können mit ihnen telefonieren oder ein Zoom-Gespräch haben. Also all das ist möglich. Also eine herzliche Einladung, einfach mal auf ihrer Webseite zu schauen. Und noch eine Bitte habe ich an dich. Etwas, wo du dir selbst einen Gefallen tust, denn ich glaube, anderen zu helfen, tut ja uns selbst auch immer gut. Gerade wenn wir so hilflos im Bett sind oder ans Haus gebunden sind, dass wir merken, Mensch, wir können doch trotzdem einem anderen eine Freude machen. Und deswegen die Bitte an dich, tu doch anderen und auch mir die Freude, indem du von diesem Podcast weitersagst, indem du das weiterempfiehlst und auch indem du ihn bewertest. Auf Spotify zum Beispiel ist das ganz einfach. Oben, ziemlich weit oben in der App, einfach auf Bewertung gehen und dann 5 Sterne anklicken und abschicken. Ich glaube, das ist ganz einfach. Und auch auf anderen Kanälen, ich glaube, auf Apple Podcast ist das auch möglich, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn eben auch andere dadurch von diesem Podcast erfahren. Denn je mehr Bewertungen, desto besser ist die Sichtbarkeit auch des Podcasts. Also wenn andere davon erfahren und dann vielleicht auch den einen oder anderen Impuls bekommen für ihre Erkrankung, für ihre Situation. Und jetzt wünsche ich dir ja das, was ich dir immer wünsche und wirklich, wirklich von Herzen wünsche. Und während ich das sage, habe ich so einige Personen mental vor meinem inneren Auge, an die ich jetzt gerade denke. Und mit diesen Personen vor Augen denke ich jetzt auch an dich, auch wenn ich dich mit Namen nicht kenne. Und ich wünsche dir von Herzen, dass egal wie es dir körperlich geht, dass du innerlich immer auch ein Stück Faszination empfindest und erlebst. Dass du Lebensfreude und Lebensmut empfindest. Und dass es dir in gewisser Weise gut geht. Ja, ich wünsche dir viel Gutes und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.